Ich möchte gleich mit euch in den Text einsteigen. Und zwar steht er in 1. Mose 4, Vers 1. Und ich habe den Text für euch extra noch auf der Folie, damit ihr mitlesen könnt. Dort lesen wir Folgendes. Adam hatte mit seiner Frau Eva geschlafen. Nun wurde sie schwanger und gebar Kain. Da sagte sie, ich habe einen Mann erworben, Jahwe. Danach bekam sie einen Bruder Abel. Abel wurde ein Schafhirt, Kain ein Landwirt. Nach geraumer Zeit brachte Kain vom Ertrag seines Feldes Jahwe ein Opfer. Auch Abel brachte ihm eine Opfergabe, das Beste von den erstgeborenen Lämmern, seine Herde. Jahwe sah freundlich auf Abel und sein Opfer, aber auf Kain und seine Opfergabe achtete er nicht. Da geriet Kain in heftigem Zorn und senkte finster sein Gesicht. Jahwe fragte ihn, warum bist du so zornig? Was soll dein finster Blick? Hast du Gutes im Sinn? Dann heb den Kopf hoch. Wenn aber nicht, dann liegt die Sünde schon vor der Tür und sie hat Verlangen nach dir. Aber du musst es sein, der über sie herrscht. Doch Kain sprach seinen Bruder an, und als sie auf dem Feld waren, fiel er über Abel her und schlug ihn tot. Da sagte Jahwe zu Kain, wo ist Abel, dein Bruder? Der entgegnete, ich weiß es nicht. Bin ich etwas ein Aufpasser? Was hast du da getan? Sagte Gott. Hörst du nicht das Blut deines Bruders aus dem Ackerboden zu mir schreien? Ich möchte gerne beten zum Anfang. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass wir jetzt in deiner Gegenwart sein dürfen. Ich danke dir, dass du uns eigentlich mehr möchtest beschenken mit mehr von dir. Amen. Ja, nachdem Gott die ganze Welt geschaffen hat, hat er sich dazu entschieden, diese Welt mit Menschen zu bevölkern. Nun, die Frage ist, wo hat Gott die Menschen hingestellt? In eine Fabrik? In eine Bank oder in ein Fitnesscenter? Er hat sie in einen Garten hineingestellt, den er selber angelegt hat. Was ist die Funktion eines Gartens? Ich würde sagen, zuallererst Genuss. Erholung, zur Ruhe kommen. Man kann also sagen, dass Gott den Menschen in die Fülle seiner Schönheit hineingestellt hat. Und das Beste daran, Gott ging selber, wie wir im vorangehenden Kapitel lesen, wenn es kühler wurde, darin spazieren. Er schenkte also eine direkte, persönliche Begegnung in diesem wunderbaren Garten. Der Name Eden bedeutet Wonne, Überfluss. Ich glaube, wir können uns einigen, etwas Besseres gibt es nicht. Doch obwohl Gott den Menschen sein Bestes gab, begannen die Menschen, Gott zu misstrauen und begannen, ihn abzulehnen. Und aus diesem Grund kam es zu einer Trennung. Man muss sich vorstellen, eine Beziehung basiert immer auf Gegenseitigkeit, oder? Und wenn der eine sagt, ich will nicht mehr, dann zerbricht die Beziehung. Und so ist die Beziehung zwischen Gott und Mensch zerbrochen. Adam und Eva mussten den Garten Eden verlassen. Es ist die Frage, was haben sie dann außerhalb des Gartens gemacht? Sie sind dem Schöpfungsauftrag nachgegangen. Zum einen Vermehrung haben sie gemacht und zum anderen Sorge um Land und Tier. Und so wurde der erste Sohn ein Bauer, der sich ums Land gekümmert hat, ein Landwirt, und der andere wurde ein Schafhirte. Jetzt haben wir hier so einen mega spannenden Text vor uns und ich möchte mit euch zusammen so ein paar spannende Nuancen dieses Textes anschauen. Ich lese noch einmal aus dem Text den ersten Vers. Adam hatte mit seiner Frau geschlafen, nun wurde sie schwanger und gebar Kain. Da sagte sie, ich habe einen Mann erworben, Jahwe. Nun, das ist ziemlich ein sperriger Satz. Also zum einen, wenn man ein kleines Knäblein zur Welt bringt, sagt man nicht ein Mann. Sondern es ist ein Knäblein, oder? Und zum anderen nennt man nicht sein Knäblein Jahwe. Also du nennst dein Kind nicht Gott. Das ist komisch hier. Es ist so komisch, dieser Satz, dass viele Bibelübersetzungen übersetzen mit «Ich habe einen Mann erworben durch Jahwe» oder «mit Hilfe von Jahwe». Aber im Urtext heißt es tatsächlich «Ich habe einen Mann Jahwe». Wie müssen wir jetzt das genau verstehen hier im Text? Und ich glaube, die Antwort finden wir ein Kapitel vorher. Weil nachdem Adam und Eva von Gott getrennt wurden, sagt Gott ihnen die Konsequenzen ihres Handelns. Doch dann öffnet Gott einen Hoffnungshorizont und sagt ihnen, schaut, das ist die Konsequenz eures Handelns. Aber eines Tages, Eva, wirst du einen Sohn haben. Und derjenige wird zwar von der Schlange in die Ferse gestochen werden, aber der Sohn wird der Schlange den Kopf zertreten. Jetzt hat Eva einen Sohn. Eva glaubt, dass dieser Sohn der verheißene Erlöser ist, der der Schlange den Kopf zertreten wird. Und deshalb haben wir diese eigenartige Formulierung, einen Sohn, den Jahwe, eine Art Gottmensch, oder? Nun, wir sehen plötzlich, dann kommt ein zweiter Sohn. Und den gibt sie dem Namen Abel. Abel bedeutet das Nichts. Es wird auch im Text nirgends beschrieben, dass sich Eva gefreut hat im Vergleich zum Freudeausruf von vorher. Wir können davon ausgehen, ist natürlich Interpretation, aber dass Eva gemerkt hat, dass dieser Kain nicht der verheißene Erlöser ist. Und ihre Enttäuschung hat sie ausgedrückt, indem sie dem zweiten Namen Abel, der Hauch oder das Nichts, gab. Jetzt weiß ich nicht, wie es dir geht, aber vielleicht hat sich auch niemand gefreut, als du geboren wurdest. Vielleicht gab es keinen Jubelschrei. Vielleicht hast du aber auch Geschwister und über die hat man sich gefreut. Und dann kamst irgendwie so du auf die Welt. So irgendwie, der kam halt auch noch irgendwie so Nachzügel oder so etwas. So ein, eigentlich wollten wir das andere Geschlecht, aber jetzt ist halt so passiert. Irgend so etwas, oder? Vielleicht kennst du aber diese Ablehnung nicht in der Familie, sondern von deiner Schule her noch. Du wurdest gemobbt oder von deinem Arbeitsplatz oder vielleicht im Kollegenkreis, wo du einfach irgendwie so, du bist der Übersehene. Ah, du bist ja auch noch da, so im Gespräch oder plötzlich im Geschäft, ist einfach der Übersehene. Vielleicht wurdest du nie wirklich gering geachtet, aber du hast in deinem Leben Worte, die dir jemand gesagt hat, die dir immer wieder hochkommen. Und irgendwie, es ist schon lange her, haben diese Worte so Macht über einem oder so wie eine Art Fluch, die einem immer wieder das in den Kopf setzt. Du kannst nichts, du bist ein Niemand, du und so weiter und so fort. Wie geht Abel jetzt seinen Weg? Abel hätte großen Grund gehabt, diese Ablehnung gegen außen zu richten. Das wäre dann die Laufbahn eines Verbrechers geworden oder so. Ich lehne auch die anderen ab. Er hätte sie auch nach innen nehmen können, mit Selbstablehnung oder mit Minderwert. Aber das Schöne ist, Abel macht keines von beiden. Abel sucht seine Zuflucht in Gott. Und wir sehen hier in Vers 4, wie es heißt, Abel brachte Gott eine Opfergabe, das Beste von den erstgeborenen Lämmern seiner Herde. Abel hat eine tiefe und wunderschöne Gottesbeziehung. Ich möchte euch anhand dieses kleinen Satzes hier ermutigen. Lass nicht deine Vergangenheit dein Jetzt bestimmen. Wir alle wurden verletzt, abgelehnt und irgendeiner Art gering geachtet. Lass nicht zu, dass diejenigen Menschen, die das angetan haben, heute definieren, wer du bist. Deine Geschichte hat niemals das Recht, dich zu definieren, sondern allein derjenige, der dich gemacht, geliebt und sein Leben für dich abgelegt hat. Das ist der ganze Grund, wer wir heute sind. Abel, und das ist so schön, er richtet sich auf Gott aus. Und das Schöne ist, Wer Gott ansieht, dem gibt Gott Ansehen. Unsere Identität kommt von Gott. Und so heißt es hier in unserem Text in Vers 4, Jahwe sah freundlich auf Abel und sein Opfer. Wer auf Gott sieht, dem gibt er Ansehen. Jetzt, wie reagiert Kain? Und, oder besser gefragt, was ist jetzt mit Kain? Kain steht hier, bringt ebenfalls ein Opfer dar. Nach geraumer Zeit brachte Kain vom Ertrag seines Feldes Jahwe ein Opfer. Kain bringt auch ein Opfer und was passiert damit? Schaut Gott auch freundlich darauf? Nein, er lehnt das Opfer ab. Meine Frage war lange Zeit, also auch so als Kind, das ist irgendwie so ein bisschen ungerecht, oder? Der eine ist so, ah, super gemacht und der andere irgendwie nein, oder? Obwohl beide bringen ein Opfer. Was ist der Unterschied der beiden Opfer? Und es steht hier explizit im Text, es steht hier im Vers 3, nach geraumer Zeit brachte Kain vom Ertrag seines Feldes ein Opfer dar. Abel brachte eine Opfergabe, das Beste von den erstgeborenen Lämmern. Mit anderen Worten, Kain brachte das Erstbeste und Abel bringt das Erste und Beste. Hier ist ein großer Unterschied. Mit anderen Worten, Kain brach einfach so die Reste, oder? So, es heißt hier, von den Früchten, da hast du auch noch was. Aber nicht so Abel, er bringt das Allerbeste dar, das er hat. Und das ist der Unterschied. Wir lesen in Hosea 6, Vers 6, denn, das sagt Gott, ich habe Lust an der Liebe und nicht am Opfer. Es geht hier nicht darum, was die beiden bringen, oder? Von außen sieht es wahrscheinlich gleich aus. Der eine ist der Landwirt, der andere, logisch, die bringen beide von ihrem Ertrag. Das sieht man wahrscheinlich nicht von außen. Aber Gott hat das Herz dahinter gesehen. Und er hat gesehen, dieser Abel, der hat mich lieb. Und das ist das, was Gott gefällt. Ich finde hier, vom Besten, das Abel bringt, haben wir bereits einen Widerhall dann im Neuen Testament. Weil Jesus geht zu den Menschen und das sind so Aussagen, die manchmal ein bisschen sperrig sind. Weil er sagt zu den Menschen, hey, wer mir nachfolgen will, zum Beispiel Lukas 14, der sage sich von allem los. Mit anderen Worten, der gebe alles hin und folge mir nach. Mit anderen Worten, Jesus hat nicht einfach Freude am Besten, das Abel gibt, sondern er hat auch heute noch Freude. Er fordert es sogar, wenn wir ihm unser Bestes, mit anderen Worten, uns selbst hingeben. Das ist der springende Punkt. Darum geht es beim Christsein. Paulus sagt, nachdem er in Römer 1 bis 11 das Evangelium erklärt hat, und nun gebt eure Leiber hin als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Kurz gesagt, Jesus möchte nicht viel von uns. Er möchte alles. Wie reagiert jetzt Kain auf diese Ablehnung von seinem Opfer? Es steht hier im Vers 5, da geriet Kain in heftigen Zorn und senkte finster sein Gesicht. Das Gesicht senken ist im Hebräischen eine Ausdrucksweise für sich von Gott abwenden. Kain hat sich von Gott abgewandt. Und in Vers 8 lesen wir dann, wie er seinen Bruder aufs Feld herauslockt. Hey, komm aufs Feld. Und dort auf dem Feld, dann dort vollbringt er seinen üblen Mordschlag oder Totschlag. Mit anderen Worten, es ist nicht einfach im Affekt, sondern Kain hat diesen Anschlag geplant. Ich habe hier noch ein Bild mitgebracht. Das ist ein italienischer Künstler namens Joe Azzoretto. Und er hat diese Szene dargestellt. Und wir sehen hier diesen grauenhaften Brudermord. Und unten Abel ist bereits fahl geworden. Oder? Der Tod hat er hier gezeichnet, hat ihn bereits im Griff. Die Frage, die sich daraus ergibt, wie konnte es zu einer solchen Tragödie kommen? Noch einmal. Abel gibt es nicht mehr. Der wurde getötet. Von seinem eigenen Bruder, eigenes Blut und Fleisch. Das, wie konnte es so weit kommen? Ich meine, wir sind hier ganz am Anfang. Soeben wurde noch die Welt geschaffen, Garten, Eden, Wonne, Fülle und jetzt ein Totschlag. Was hat dazu geführt? Und ich glaube, dass unser Text uns hier eine Antwort auf die Frage gibt, uns eine wichtige Lehre darüber gibt, was Sünde im Menschen macht, aber uns auch eine Lösung gibt, wie wir damit umgehen können. Und ich möchte mit euch zusammen deshalb noch den Vers 7 genauer anschauen, weil der ist ganz zentral. Dort steht, das sagt Gott zu Kain: Hast du Gutes im Sinn, dann heb den Kopf hoch. Wenn aber nicht, dann liegt die Sünde schon vor der Tür und sie hat Verlangen nach dir. Aber du musst es sein, der über sie herrscht. Ist ein nicht ganz einfacher Satz, vielleicht einer der am schwierigsten auszulegenden, aber ich möchte es ein bisschen wagen mit euch. Zuallererst haben wir den Satz, halte den Kopf hoch. Das bedeutet nichts anderes, ich habe vorher gesagt, den Kopf niederhalten bedeutet sich von Gott abwenden, den Kopf hochhalten bedeutet jetzt, schau auf Gott. Ich möchte das ein bisschen grafisch darstellen. Hier haben wir einen Menschen. Und ich stelle jetzt Gott hier in der Form eines Dreiecks als den dreieinigen Gott dar. Der Mensch soll jetzt mit seinem Blick auf Gott ausgerichtet sein. Dann wird etwas Besonderes beschrieben hier. Wenn aber nicht, dann liegt die Sünde schon vor der Tür und sie hat Verlangen nach dir. Das Wort liegen im Hebräischen meint vielmehr lauern. Und lauern ist ein Ausdruck, der für ein Tier verwendet wird. Also das Böse wird hier als Tier dargestellt. Wir können uns irgend so ein wildes Tier vorstellen, das irgendwie so auf der Lauer ist und auf uns lauert. Der Text sagt hier mit anderen Worten, wenn wir nicht auf Gott ausgerichtet sind, oder anders gesagt, wenn wir auf Gott ausgerichtet sind, wird uns zwar die Sünde attackieren, sie wird uns aber nicht überwältigen, weil wir über sie herrschen können. Noch einmal, wenn wir nicht auf Gott ausgerichtet sind, oder dann kann uns diese Sünde attackieren, aber wenn schon, dann wird sie attackieren, aber uns nicht überwältigen. Jetzt, was bedeutet das ganz konkret für unseren Alltag? Wir sind mit Gott in einer Verbindung, wenn wir Vergebung von unserer Sünde empfangen haben bei Jesus Christus und ihn in unser Leben aufgenommen haben. Dann haben wir den Heiligen Geist, dann haben wir diese Verbindung. Sonst haben wir sie nicht. Das ist die Voraussetzung. Wie können wir jetzt Gott im Blick haben? Ich persönlich erlebe es immer wieder, wenn ich am Morgen mich auf Jesus ausrichte, wie ich den Tag durch viel mehr Widerstandskraft habe gegen die Sünde, die mich attackiert. Ich meine nicht, dass ich am Morgen irgendwie so eine Halbstunde Bibelstudium mache. Das mache ich, wenn ich wirklich kognitiv in der Lage dazu bin. Aber ich habe ein Gebet, wo ich ganz bewusst sage, Gott, hier ist mein Tag, sei mein Herr. Füll mich mit dir, gebrauche mich. Und mit diesem Gebet oder mit einem Psalm, den ich dann höre, zu starten, richtet schon von morgen an mein Blick auf Jesus Christus aus. Mit diesem Blick starte ich schon, oder? Macht einen großen Unterschied. Ich erlebe immer wieder Leute, die sagen mir, als Pastor hat man so Gespräche, hey, da kommen Dinge in mein Leben, da kann ich nicht mehr widerstehen. Da attackiert mich etwas, das ist vielleicht eine Sucht oder etwas anderes und ich bin chancenlos. Das hat einen Grund. Und zwar, der erste Grund ist, auf Gott ausgerichtet zu sein. Und der zweite Grund ist, dann kann es sein, dass du in deinem Leben ein Spalt weit deine Tür offen ist. Wer von euch hat die Türe geschlossen, als er hier hingekommen ist, bei seinem Haus oder Wohnung? Hat jemand offen gelassen? Gibt es so ganz gläubige Leute unter euch? Nicht, hä? Wenn wir die Türe offen lassen, ich meine wirklich offen, also ich wohne in einem Block, ich denke, irgendwelche Leute würden sich dort ein bisschen umschauen, weil ja die Türe offen ist, oder? Dann, was ist dort? Ich mach mal schauen, wie der wohnt und so. Also, kurz gesagt, wenn wir die Wohnungstüre offen haben, müssen wir uns nicht wundern, wenn wir ungebetene Gäste bei uns haben. Und genauso ist es bei unserem Herzen. Wenn unsere Herzenstür, ich sage jetzt, einfach offen ist, dann müssen wir nicht wundern, wenn der Feind hineinkommt. Und was sind so offene Herzenstüre? Offene Türen, oder ich sage mal, oder ein Türstopper gibt es ja auch. Ich habe einen mitgebracht, den habe ich vorher bei euch gefunden. Das habe ich immer gemacht jetzt, wenn es so heiß war, dass alles durchzieht, oder sonst klopft es plötzlich in der Nacht. Hatten so einen Türstopper. Die Tür ist einfach offen, die ist nie ganz zu. Und solche Türstopper in unserem Leben können Sünden sein, die wir nicht bereinigen wollen. Jesus, ich möchte mit dir im Sieg leben, aber die Pornografie, die brauche ich halt so für mein Wohlbefinden. Oder Jesus, gebrauche mich. Aber diese Unversöhnlichkeit, das kann ich nicht vergeben. Die Person hat es verdient. Oder Jesus, schau, ich möchte im Sieg gehen, aber dieser kleine Ungehorsam, das ist doch letzten Endes kein Ungehorsam, oder? Ein bisschen ist okay. Aber sobald wir hier einen Türstopper in die Türe reintun, dann kann trotzdem der Feind hinein und angreifen und uns attackieren. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass wir diese Türenstopper rausziehen, aus dem Fenster werfen und entfernen und die Türe schließen. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du in deinem Leben so einen Türstopper hast, etwas, das du tolerierst, dass du einfach so, du wirst eine Beute bleiben des Feindes. Du wirst eine Beute bleiben. Du wirst nicht im Sieg leben können, wenn du das Ding nicht wegwirfst. Und deshalb möchte ich dich ermutigen, bring deinen Türstopper, deine Sünde oder deine falschen Prioritäten im Leben vors Kreuz. Schließe die Türe. Weil dann, sagt der Text, wirst du über die Sünde herrschen. Versteht ihr? Ich sage nicht, dass wir gar nicht mehr sündigen. Wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein, oder? Ich sage damit, dass wir die Kraft haben, der Attacke mit einem Nein zu begegnen. Und das haben wir in Jesus Christus, Römer 8, denn wir sind mehr als Überwinder. Das sind zwei ganz wesentliche Aspekte, das Ausgerichtetsein, ich sage mal, schon früh das Mindset auf Gott ausrichten, kalibrieren vielleicht und danach den Türstopper weg und die Herzenstür zuschließen. Und so können wir über die Sünde herrschen. Vielleicht ist es ein Punkt, ich schaffe das immer noch nicht so. Ich habe Mühe mit diesem Punkt, da komme ich nicht weiter. Und dann gibt es einen ganz entscheidenden Punkt. Es könnte vielleicht daran liegen, weil du noch alleine kämpfst. Wir sind nie geschaffen, um alleine zu kämpfen, sondern wir haben Rückendeckung, eine Armee unter uns durch die Gemeinde. Und das ist ganz entscheidend. Wir sind so individualistisch geprägt, dass wir das Gefühl haben, ich muss es alleine machen. Ich habe mir deshalb aus meiner Gemeinde 5 junge Männer genommen, wo wir miteinander dagegen kämpfen. Es ist ein Ort, wo wir unsere Sünden einander bekennen. Ist das Pastor manchmal ein bisschen komisch, oder? Wenn ihr wisst, was ich meine. So, gefühlt. Aber wo wir auch miteinander dafür beten, uns die Hände auflegen und uns unterstützen in diesem Kampf. Wir sind nicht alleine. Wir haben eine Armee, den Bruder, die Schwester, der mit dir kämpft. Und deshalb, es ist ein biblisches Prinzip, Jakobus 5, bekennt einander eure Sünden. Das Problem ist manchmal, dass wir vorwärts kommen, weil wir alleine mit dem Schwert auf weiter Flur stehen. Und die Gemeinde, der andere steht dort, aber wir müssen uns verbünden im Kampf. Wenn wir nicht an der inneren Front siegreich sind, werden wir auch nicht gegen außen siegreich kämpfen werden. Und das Reich Gottes wird sich nicht durch unser Leben multiplizieren, weil wir in der inneren Front eine offene Tür haben, wo der Feind hineinspazieren kann, wie er will. Und uns gewissen Maße missbraucht, für nicht die Zwecke des Vaters, sondern für die Zwecke des Vaters der Lüge. Zum Schluss jetzt. In unserer Geschichte ist ein Unschuldiger gestorben. Auf grausame Art und Weise ein Totschlag auf offenem Feld. Ich persönlich, vielleicht bin ich da auch sehr so ein bisschen ein starker Gerechtigkeitssinn, aber ich wünsche mir, dass kein zur Rechenschaft gezogen wird, oder? Der soll es jetzt richtig spüren. Abel ist nicht mehr. Der soll jetzt zur Rechenschaft gezogen werden. Und das Schöne ist, Gott hat es gesehen. Und wir lesen hier in Vers 10, dort sagt Gott zu Kain: Hörst du nicht das Blut deines Bruders aus dem Ackerboden zu mir schreien? Das Blut, das ausgegossen wurde, schreit zu Gott. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, ich finde das enorm ermutigend, weil wir dürfen wissen, dass all das Unrecht, das auf der Welt geschieht, aller Missbrauch, alles Blut, das vergossen wird, schreit zu Gott. Und Gott wird Gerechtigkeit schaffen. Er wird die Übeltäter zur Rechenschaft ziehen und er wird sie bestrafen. Auch unsere Kains, die uns gering geachtet haben, die uns verletzt haben, die uns ungerecht behandelt werden, auch unsere Kains werden bestraft werden von Gott selbst, der für uns einsteht. Jetzt ist diese Vergeltung so ein bisschen eine zweischneidige Sache, weil wir sind nicht nur Opfer, sondern wir sind alle auch Täter. Wir sind nicht nur die Kains, sondern wir sind alle auch, Entschuldigung, wir sind alle nicht nur die Abels, sondern wir sind alle auch Kains. Vielleicht denkst du, also ich bin kein Kain. Ich habe noch nie jemanden ermordet. Ich frage zurück, wie sieht es mit Rufmord aus? Jesus sagt, wenn du zu deinem Bruder sagst, du Idiot, bist du des gleichen Gerichts schuldig, als wenn du ihn getötet hättest. Wir alle stehen unter der Vergeltung von Jahwe. Und alle werden einmal gerichtet werden. Jetzt gibt es aber einen wunderbaren Vers. Und den finden wir in Hebräer 12. Dort lesen wir im Vers 24: Ihr seid zu Jesus gekommen, dem Vermittler eines neuen Bundes, und zum Blut der Besprengung, das mächtiger ruft als das Blut Abels. Das Blut all derjenigen, die wir verletzt haben, gering geachtet haben, und ich gehöre dazu, ich habe sogar bei denen, die ich am liebsten habe, die verletze ich am meisten. Das schreit. Aber es gibt ein Blut, das ebenfalls schreit. Das Blut von Jesus Christus. Das Blut von Abel schreit nach Vergeltung. Aber das Blut von Jesus Christus schreit nach Vergebung. Und das Blut von Jesus Christus schreit lauter. Wenn wir zum Kreuz gehen und dieses Blut für uns in Anspruch nehmen, dürfen wir wissen, Jesaja 43, Vers 25, und der Herr gedenkt unserer Schuld nicht mehr. Sie ist getilgt, ausgelöscht aus seinem Gedächtnis. Der Einzige, der es noch weiß, sind wir. Aber wenn es Gott nicht mehr weiß, müssen wir es auch nicht mehr wissen. Weil Jesus Christus selber die Vergeltung getragen hat. Und das möchte ich euch mitgeben. Das Blut von Jesus schreit lauter. Und in seinem Blut ist das Leben, das ewige Leben. Wir haben zwei Möglichkeiten. Wir können weiterhin unter dem Zorn, unter der Vergeltung von Jahwe bleiben. Oder wir können dieses Blut für uns selber in Anspruch nehmen. Und Römer 8, Vers 1 in Anspruch nehmen, wo es heißt, sind wir in Jesus Christus, so ist keine Vergeltung mehr. Amen. Himmlischer Vater, ich danke dir vielmals für diese Geschichte und ich danke dir, Herr, dass wir nicht bleiben müssen, wie wir sind. Jesus Christus, du siehst, wo wir unsere Türstopper haben. Du siehst, wo wir Dinge in unserem Leben tolerieren, die nicht hingehören. Ich bitte dich jetzt, Heiliger Geist, dass du jetzt gerade durch die Reihen gehst und uns Augen öffnest über Türstopper, über Dinge, die nicht dorthin gehören. Ja, wir wissen es, Herr, was es ist. Schenke uns den Mut, den Türstopper zu entfernen, weil wir brauchen ihn nicht, wenn wir dich haben. Römer 8, Vers 32. Wie sollte uns Gott mit seinem Sohn nicht alles schenken? In dir haben wir alles. Also brauchen wir das andere nicht mehr. Schenk uns Mut und Freiheit. Im Namen Jesus Christus. Amen.